SWR 2. Reflexe. Die französische Kunstsoziologin Nathalie Enik ist hierzulande kaum bekannt. Dabei gehört sie inzwischen zu den prominentesten Vertreterinnen ihrer Disziplin. In ihrem jüngsten Buch geht sie einem Phänomen der modernen Medienwelt nach, der Frage der Prominenz und Sichtbarkeit im Medienzeitalter. Längst werden nicht mehr nur Filmstars, Sportler und Politiker ins mediale Rampenlicht katapultiert, auch Normalbürger, die an Castingshows teilnehmen oder sich im Internet präsentieren, sind davon betroffen. Diese Entwicklung verdankt sich ganz wesentlich dem technischen Wandel in den Medien. Barbara Basting hat die Soziologin Nathalie Enik in Paris zum Gespräch getroffen.
Die Idee zu ihrem Buch hatte sie Mitte der 80er Jahre. Da wurden ihr gleichzeitig mehrere Dinge klar, sagt Nathalie Enik.
J'ai eu l'idée de ce livre en fait au milieu des années 80, quand je me suis rendu compte que enfin de plusieurs choses en même temps. D'abord que les gens célèbres
Die berühmten Leute sind heute nicht deswegen berühmt, weil man ihre Namen kennt, sondern weil man ihre Gesichter kennt. Daher also die visuelle Dimension. Und all diese Berühmtheiten bilden eine Kategorie für sich. Sie sind zugleich eine neue Elite, die Elite der Gegenwart.
Qui est en même temps l'élite des temps modernes.
Und dann begriff die Soziologin, wie wichtig diese Kategorie der Sichtbarkeit in der sozialen Hierarchie war und beschloss, sie näher zu erforschen.
Et donc j'ai compris à quel point cette nouvelle catégorie sociale était un élément important dans la hiérarchie sociale et j'ai décidé de travailler sur ce sujet avec un problème pour moi qui est que je suis normalement spécialisée en sociologie de l'art.
Doch als Kunstsoziologin hatte ich eigentlich ein anderes Forschungsinteresse, sagt Enik, und das Thema hatte auf den ersten Blick wenig mit der Kunst zu tun, bis ich das Bindeglied sah. 2005, sagt sie, veröffentlichte ich eine Studie über die Rolle der bildenden Künstler im 19. Jahrhundert, in der es um die Bedeutung der Künstler in der erst allmählich entstehenden Demokratie im 19. Jahrhundert nach der Französischen Revolution ging.
Les artistes créateurs, donc les peintres, les sculpteurs, les écrivains, les compositeurs de musique, ont acquis une position extrêmement importante dans la société suite au bouleversement des valeurs entraîné par la Révolution française.
Und mit dieser Studie über die künstlerische Elite im Zeitalter der Demokratie wurde Nathalie Enik etwas klar. Ich begriff, sagt Nathalie Enik, dass im 20. Jahrhundert die Rolle der schöpferisch tätigen Künstler an die Interpreten überging, an die Schauspieler, später die Stars und Sternchen. Denn sie wurden dank der neuen Bildmedien zu Idolen und erreichten eine Öffentlichkeit, von der sie vorher nur träumen konnten. Dass die Soziologin Nathalie Enik sich überhaupt für diese Fragestellung interessiert, hat eine längere Vorgeschichte. In den 80er Jahren widmete sie sich als Schülerin des berühmten französischen Soziologen Pierre Bourdieu, die allerdings längst ihre eigenen Wege geht, zunächst einem außergewöhnlichen Künstler, Van Gogh. Warum eigentlich war Van Gogh zu seinen Lebzeiten schier verzweifelt, weil seine Malerei kaum Anklang fand? Und warum wurde er dann nach seinem Tod derart berühmt, dass seine Gemälde auf Auktionen aber Millionen kosteten? Solche Fragen stellte Nathalie Enik zu einer Zeit, als die moderne Kunst auf dem Markt so richtig zu boomen begann und Van Goghs Sonnenblumen für Rekordsummen versteigert wurden. Und sie betrat mit ihrer Arbeit Neuland. In ihrer 1990 erschienenen Studie La Gloire de Van Gogh, der Ruhm Van Goghs, gab sie auf solche Fragen rund um den modernen Künstlerkult Antworten. Der Künstler ist für die Gesellschaft eine Art exemplarisch leidender Außenseiter. Das war einer ihrer Befunde. Ausgehend von einer außergewöhnlichen Figur wie Van Gogh versuchte Nathalie Enik also zu zeigen, welche Funktion und welche Rolle der Künstler in der modernen Gesellschaft einnimmt. Seither sind mehr als 20 Jahre vergangen. Nathalie Enik gehört inzwischen zu den bekanntesten und produktivsten Vertreterinnen der zeitgenössischen Kultursoziologie. In diesem Kontext ihrer Beschäftigung mit den Kriterien der künstlerischen Exzellenz, die zugleich viel über eine Gesellschaft verraten, ist letztlich auch ihre neueste Studie de la Visibilité anzusiedeln. auch wenn sie weniger mit Kunst als mit der Entwicklung des Starprinzips in der Mediengesellschaft zu tun hat. Exzellenz und Einzigartigkeit im Medienzeitalter, so lässt sich der Untertitel des Buchs übersetzen. Excellence et singularité en régime médiatique. Es geht schlicht um die heutigen Grundlagen der Prominenz. Und dazu hat Nathalie Enig eine These. Prominenz hat im Medienzeitalter immer mehr vor allem mit Sichtbarkeit, mit der öffentlichen und medialen Präsenz von Personen zu tun, als mit realen Leistungen. Dies hat vielerlei Auswirkungen, die die Soziologin im Detail beschreibt und analysiert. Und damit sind wir bei den Grundlagen des Trends zur Sichtbarkeit, der Erfindung der Fotografie im frühen 19. Jahrhundert. Sie war technisch gesehen ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Aufwertung der Sichtbarkeit. Und ein noch wichtigerer Schritt war die Verbreitung der Fotografie in den entstehenden Massenmedien, sagt Enig.
C'est un processus qui s'est construit génération après génération, à partir du moment où on a inventé d'abord la photographie, mais surtout.
Es war ein Prozess, der sich von einer Generation zur nächsten entwickelte. Am Anfang stand die Karte Visite, die massenhafte Verbreitung von Visitenkarten mit Porträtfotos, und der Durchbruch kam mit der Fotogravüre, die es erlaubte, Fotografien in Zeitungen abzudrucken. Das war 1895, im selben Jahr, in dem auch das Kino erfunden wurde.
Imprimé sur des journaux. Donc diffusion à grande échelle des photographies. Et c'est la même année en 1895, donc que s'invente à la fois la rotogravure et le cinéma.
Das Kino hatte eine immense Bedeutung für die Expansion des Phänomens der Sichtbarkeit, meint Nathalie Enig.
Le cinéma a été évidemment une étape spectaculaire dans l'expansion de ce phénomène de la visibilité. Et puis, il va ensuite.
Und die Erfindung und Verbreitung des Fernsehens vor dem Zweiten Weltkrieg in den USA und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Frankreich und Europa trug entscheidend zu diesem Prozess bei, der zwar langsam ablief, der aber die Sichtbarkeit immer mehr zum Exzellenzkriterium machte, sogar dort, wo sie vorher verpönt war, nämlich in den oberen Schichten. Fotografie, Film und der ganze Kosmos der seit dem 19. Jahrhundert entstehenden und im 20. Jahrhundert explodierenden Medienwelt der Boulevardmagazine, des Fernsehens, der People Press haben, halten wir dies hier einmal fest, die Sichtbarkeit zu einem wichtigen Kriterium der gesellschaftlichen Exzellenz gemacht. Und selbst die Politik funktioniert immer mehr nach diesen Kriterien. Dies zeigt schon der banalste Wahlkampf mit all den per Photoshop bearbeiteten Politikergesichtern auf den Plakaten. Doch gehen wir hier nochmals einen Schritt zurück und fragen die Soziologin Nathalie Enig, was sie unter Visibilité überhaupt versteht. Es geht, das ist wichtig, nicht um die Sichtbarkeit in einem allgemeinen Sinne, denn diese würde ja auch für Werke der bildenden Kunst insgesamt gelten, sondern es geht um die Erkennbarkeit eines Gesichts in der Öffentlichkeit.
J'entends visibilité dans un sens beaucoup plus précis que la simple visualité, puisque c'est la possibilité.
Es geht, sagt Nathalie Enig, um die Möglichkeit, dass ein Gesicht reproduziert, massenhaft verbreitet und dadurch von vielen wiedererkannt wird. Es geht nicht um Sichtbarkeit allein, was als soziologische Kategorie zu schwammig wäre, sondern um die Erkennbarkeit und die Präsenz des Gesichts. Während man vor der Moderne einen berühmten Namen bestenfalls mit einem Gesicht versah, ist das seit der Moderne genau umgekehrt. Wir sehen ein Gesicht und verbinden es mit einem Namen. Doch was macht die mediale Sichtbarkeit so interessant für die soziologische Forschung? Ganz einfach, meint Nathalie Enig. Die Aufwertung der Sichtbarkeit verrät letztlich etwas über Wertehierarchien in unserer Gesellschaft. Es lohnt sich daher, etwas genauer hinzuschauen, denn die Sichtbarkeit stellt eine Art symbolisches Kapital dar.
C'est un capital qui a absolument toutes les caractéristiques des autres formes plus connues de capital.
Und dieses symbolische Kapital trägt alle Züge des echten Kapitals, so Nathalie Enig. Es ist quantifizierbar als Differenz zwischen den Leuten, die einen erkennen und denen, die einen nicht erkennen. Es lässt sich ummünzen, etwa wenn Stars in der Werbung auftreten. Und es gibt eine absolut spektakuläre Ökonomie der Sichtbarkeit. Und es kommt noch hinzu, fährt die Soziologin fort, dieses symbolische Kapital ist übertragbar auf die nächste Generation.
Il est transmissible comme tout capital, donc il est transmissible à ses héritiers puisque aujourd'hui on a des vedettes qui ne sont vedettes que parce qu'elles sont les épouses ou les époux ou les enfants d'une personne célèbre.
Weil es heute Stars gibt, die ihre Position einzig und allein der Tatsache verdanken, dass etwa ihre Eltern bekannt waren. Schließlich wirft es sogar Zinsen ab. All die vielen kleinen Vorteile, Geschenke, Einladungen und es lässt sich auch in andere Währungen verwandeln.
Ça peut devenir de l'argent et ça peut devenir toutes sortes d'avantages comme n'importe quel autre capital.
Doch natürlich hat die Prominenz, die visuelle und mediale Sichtbarkeit, die die Soziologin Nathalie Enig in ihrer Studie de la visibilité umfassend analysiert, auch ihre Schattenseiten.
Pour la personne concernée, c'est vrai qu'une grande visibilité peut être extrêmement destructrice. D'abord parce qu'il y a une très forte atteinte à l'intimité.
Und zu diesen Schattenseiten gehört die Beeinträchtigung des Privatlebens, die sich zerstörerisch auswirken kann. Jeder sucht die Nähe von Prominenten, nicht nur Autogrammjäger und Paparazzi, und sie stehen generell unter extremer Beobachtung.
Ils font l'objet d'une extrême curiosité quant à leur vie privée. Donc il y a c'est toutes ces fameuses atteintes à la vie privée, le phénomène des paparazzi, la presse people, les procès intentés pour atteinte à la vie privée, etc. Donc c'est très intrusif et donc ça peut être très destructif.
Hinzu kommt noch der psychologische Druck.
Il y a aussi le risque de se retrouver victime d'une forme de sentiment d'imposture quand on a le sentiment que on ne mérite pas.
So kann es zum Beispiel sein, meint Nathalie Enig, dass jemand sehr Prominentes unter großem Erwartungsdruck steht oder der Ansicht ist, die Prominenz sei unverdient.
Qui peut être très très difficile à supporter, même si par ailleurs il engendre toutes sortes de privilèges.
Die Aufwertung der Sichtbarkeit, der medialen Präsenz und Prominenz als sozialer Kategorie verdankt sich, wir haben es gehört, der Entstehung und Verbreitung der modernen Bild- und Massenmedien. Die Soziologin Nathalie Enig hat denn auch für ihr Buch über diese neue Sichtbarkeit und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen während 25 Jahren zunächst einmal Material gesammelt.
J'ai mis 25 ans. C'est tout simplement le temps, hein, le fait d'avoir eu l'idée de ce livre et d'avoir pendant 25 ans collectionné systématiquement.
Diese Zeit braucht es, sagt sie, von der Idee über die systematische Sammlung von Artikeln, über die Beobachtung von Alltagssituationen mit Prominenten und ihren eigenen Reaktionen darauf.
Des faits divers, des histoires qui arrivent, découper des photographies, etc. Et grâce à cela, j'ai pu accumuler tout un matériel empirique qui m'a permis d'écrire le livre.
So hat Nathalie Enig beispielsweise beim Unfalltod von Lady Diana 1997 in Paris die von den Fans improvisierte Gedenkstätte fotografiert, die mit Kerzen, Blumen und Briefen spontan an der Unglücksstelle beim Pont de l'Alma entstand. Und Lady Diana ist ein besonders gutes Beispiel für ihre These, dass die Massenmedien die Sichtbarkeit solcher Personen massiv erhöht haben.
La mort de Lady Di, c'était évidemment en plein dans mon sujet, puisque là on avait affaire à.
Der Tod von Lady Diana passte sehr gut in meine Recherche, sagt Nathalie Enig. Einerseits war sie ein Mitglied einer Königsfamilie und daher schon von Natur aus besonders exponiert. Aber hinzu kam noch eine besondere Exposition in den Massenmedien, die Lady Diana selber unterstützt hatte, ganz ähnlich wie 100 Jahre zuvor Kaiserin Sissi in der Frühzeit der Fotografie.
Exactement d'ailleurs comme l'avait fait Sissi un siècle et demi auparavant avec la photographie qui commençait à arriver.
Der frühe spektakuläre Tod von Lady Diana und die nie zuvor dagewesene Massentrauer und Massenhysterie, die das hervorrief, hatte für Nathalie Enig Parallelen zur Künstlerexistenz Van Goghs.
Et donc l'événement de son décès spectaculaire et prématuré était évidemment la condition idéale pour en faire l'objet d'une extraordinaire adulation populaire. J'avais écrit mon premier livre, La gloire de Van Gogh, sur les raisons pour lesquelles Van Gogh est devenu à ce point populaire dans le monde entier.
Ich hatte, sagt Nathalie Enig, in meinem Buch über den Ruhm Van Goghs darüber geschrieben, wie schnell der frühe Tod des Künstlers ein Bestandteil des Mythos Van Gogh wurde. Und ich sah Parallelen zu Lady Diana, die ich dann auch herausarbeitete.
Qu'il y avait un hôtel spontané qui s'était créé au-dessus du tunnel de l'Alma où elle est morte. Et donc je m'y suis précipité avec mon appareil photo pour prendre des photos puisque ça faisait absolument partie de mon sujet.
Und Nathalie Enig bemerkte auch die graduellen Veränderungen in der medialen Prominenz und Sichtbarkeit nur schon durch den technischen Wandel der letzten zwei Jahrzehnte. Zu Beginn ihrer Studien war das Internet noch in weiter Ferne.
Alors, en effet, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, Internet n'existait pas, encore moins les réseaux sociaux. Donc j'ai travaillé sur des formes un peu plus classiques de visibilité. Donc
ich studierte also, sagt Nathalie Enig, zunächst die traditionelleren Formen, Fotografie, Fernsehen, Printmedien, aber auch schon die ersten Anfänge des Reality-TV und der Teleshows, durch das auch Moderatorinnen und Moderatoren eine vorher nie gekannte Prominenz erreichen konnten.
Qui était déjà un début de popularisation, de démocratisation et de vulgarisation de l'accès à la visibilité.
Und mit dem Internet hat sich das alles nochmals gesteigert. Das Internet und vor allem die Webcam haben dazu beigetragen.
Et puis évidemment à la fin des années 90, toutes sortes de bouleversements technologiques ont pas mal changé la donne de la visibilité, donc l'invention enfin en tout cas l'expansion d'Internet et l'utilisation de la webcam.
Vor allem mit dem Aufkommen der Webcam, die es jedem erlaubt, seine private Welt im Internet auszubreiten, sagt Nathalie Enig, hat ein Demokratisierungs- und Vulgarisierungsschub der Sichtbarkeit eingesetzt.
Demokratisation et la popularisation de l'accès à la visibilité.
Diese Vulgarisierung und Demokratisierung hält bis heute an. Aber gerade die sozialen Netzwerke, in denen sich alle öffentlich ausstellen können, verringern auch die Exklusivität des Kapitals der Sichtbarkeit.
Et puis dans le courant des années 2000, l'irruption des réseaux sociaux qui introduisent une nouvelle donnée qui est le fait que tout un chacun peut diffuser son image pour tout le monde sur le net, sauf que avec cette diffusion disons auto-produite, on perd ce qui fait l'essentiel de ce que
Allerdings, so ähnlich ist mit dieser selbstgemachten Verbreitung auch der Verlust des Kerns der Sichtbarkeit verbunden, denn die Asymmetrie zwischen Stars und dem Normalo verschwindet. Kehren wir zu Lady Diana zurück, denn sie ist ein besonders spannender Fall für die Soziologin. Schließlich verkörperte sie gleichzeitig zwei Formen der Berühmtheit und der Prominenz. Eine traditionelle, als Prinzessin, als Angehörige des Adels und eine sehr zeitgenössische, als extreme Medienprominente. Und genau an dieser Stelle wird eine aufschlussreiche Werteverlagerung greifbar, die Nathalie Enig genauer herausarbeitet. Für die traditionelle Elite nämlich war Sichtbarkeit eher etwas, das es zu vermeiden galt.
Alors, dans l'élite traditionnelle, donc encore au 19e siècle et même une partie du 20e, donc dans la haute société, la visibilité était associée à une forme de vulgarité.
Noch im 19. und 20. Jahrhundert so ähnlich war es verpönt und galt sogar als vulgär, sichtbar zu sein. Eine Frau von Stand sollte dreimal in ihrem Leben in der Zeitung vorkommen. Zu ihrer Geburt, zur Heirat und bei ihrem Tod. Und heute ist das alles ganz anders. Die ständige Präsenz auf allen Kanälen gilt als Auszeichnung.
Il y a vraiment une inversion du sens de la distinction liée à la diffusion de l'image de la personne.
Betrachtet man die Entwicklung wie Nathalie Enig über einen längeren Zeitraum, lässt sich auch eine erstaunliche Verschiebung der Kriterien für Exzellenz feststellen. Mein Buch heißt nicht von ungefähr Exzellenz und Einzigartigkeit im Medienzeitalter, sagt Enig. Und damit markiere ich eine Fortsetzung meiner Studien über die künstlerische Elite und Exzellenz im Zeitalter der Demokratie. Und hier gibt es eine interessante Verlagerung. Vor der Französischen Revolution bedeutete Einzigartigkeit gerade die Abwesenheit Anwesenheit, von intellektueller oder schöpferischer Exzellenz oder Einzigartigkeit. Man gehörte durch Geburt automatisch einer Elite an, man war gebürtig und musste sich nicht weiter anstrengen. In Absetzung davon entwickelten sich im 19. Jahrhundert mit der Demokratisierung der Gesellschaft neue Kriterien der Exzellenz. In meinem Buch zur künstlerischen Elite im 19. Jahrhundert, sagt Enik, habe ich beschrieben, wie eine künstlerische Elite zu entstehen beginnt, die sich durch Einzigartigkeit, schöpferische Exzellenz und Exzentrizität am Rande der Gesellschaft zu formieren beginnt. Es gibt damals, kurz gesagt, einen Übergang von der Exzellenz der Gebürtigen ohne Einzigartigkeit zu einer Exzellenz, die in der schöpferischen Einzigartigkeit begründet ist.
Qui va devenir le grand critère d'excellence en matière d'art à partir du milieu du 19e siècle. Donc on passe de l'excellence sans singularité à l'excellence dans la singularité.
Und im 20. Jahrhundert dann beobachtet die Soziologin Nathalie Enik eine weitere Verschiebung.
Et au XXe siècle, ce qui se passe avec cette nouvelle élite, non plus des créateurs, mais des interprètes, qui accèdent à...
Diese neue künstlerische Elite, sagt sie, ist nicht mehr eine der genuinen Schöpfer, sondern eine der Interpreten, und zwar im weitesten Sinne. Sie erlangen Ruhm und Größe wegen ihrer Sichtbarkeit und man gestattet ihnen daher alle möglichen Schrullen, wie sich an den großen Rockstars und Hollywoodstars leicht sehen lässt. Aber im Unterschied zur künstlerischen Elite des 19. Jahrhunderts muss man eben im medialen Zeitalter nicht mehr notwendigerweise eine Leistung erbringen, um berühmt zu sein. Es kann auch schon genügen, dass man besonders schön ist oder aus sonst einem Grund besonders auffällt. Exzellenz hat also nicht mehr unbedingt mit einem Verdienst zu tun und das ist zum Teil auch eine problematische Entwicklung.
Dans cette période où on peut accéder à une forme de singularité sans excellence.
Denn von da an hängt die Prominenz zunehmend von der optischen Erscheinung ab. Mitglieder von königlichen Familien konnten zuvor auch hässlich sein, um berühmt zu werden.
La beauté est un critère très important.
Und für Künstler zählt nach wie vor eine gewisse Qualität des Werks, meint Enik. Aber im Medienzeitalter kann neben der Schönheit es auch ein spezielles Talent sein. Es ist ja zum Glück nicht so, dass das gar nicht mehr zählen würde. Oder ein gewisses Charisma, besonderer Charme, irgendeine Eigenheit. Und das gilt besonders für Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren.
De charme, comme dans le cas des animateurs de télévision, qui sont comme ça, qui parlent bien et qui savent avoir une présence ou une forme de charisme.
Aber nicht nur Stars und Sternchen und Leute aus dem Showbiz, auch bildende Künstler und gar Schriftsteller sind mit den Prominenzmechanismen des medialen Zeitalters konfrontiert. Nicht alle spielen damit so virtuos wie ein Andy Warhol oder ein Jeff Koons. Nathalie Enik stellt ausgerechnet bei bildenden Künstlern, die ja in erster Linie über ihre Werke berühmt werden wollen, wie auch bei Schriftstellern, gewisse Vorbehalte gegenüber einer zu stark durch die Medien gesteuerten Prominenz und Präsenz fest.
Alors pour la promotion de leurs travaux, c'est vrai que de plus en plus on fait appel à leur présence par photographie interposée dans les journaux ou à leur présence à la télévision.
Die Künstler, Schriftsteller und Komponisten benutzen zwar, meint Enik, zunehmend die Sichtbarkeit in den Medien als Form der Promotion, aber zugleich geht es ihnen um ihr Werk. Und da kann eine übertriebene Prominenz der Person, des Gesichts, sich auf kontraproduktive Weise vor die Wahrnehmung des Werks schieben.
Une sorte de fausse valeur, puisqu'un créateur est considéré comme produisant une œuvre, comme étant grand par son œuvre et non pas par sa personne.
Deswegen sind vor allem die Schriftsteller, aber auch Intellektuelle, oft hin und her gerissen zwischen Skepsis und Bewunderung gegenüber einer übertriebenen medialen Präsenz in Zeitschriften und vor allem im Fernsehen. Denn diese ist zwar gut zu Werbezwecken, aber meist nicht so gut fürs Image. An dieser Stelle erinnert Nathalie Enik daran, dass es eine Ähnlichkeit gibt zwischen dem heutigen massenmedial befeuerten Promikult und der volkstümlichen Heiligenverehrung im Mittelalter.
Et cette forme populaire d'admiration est en général très méprisée par les savants.
Und diese Bewunderung und der Personenkult, so Nathalie Enig, wird heute, wie auch schon im Mittelalter, gerade von den Gelehrten und Intellektuellen kritisch beäugt. Hieraus erklären sich alle möglichen Formen des Ikonoklasmus, des Bildersturms und der Skepsis gegenüber dem Starkult.
Pour cette forme trop populaire d'iconophilie, disons, hein, et d'où toutes les querelles de l'iconoclasme et le refus par les élites de cette forme trop vulgaire, hein, de rapport à l'image du saint.
Soweit einige der wichtigsten Erkenntnisse von Nathalie Enig aus ihren Studien zur Einzigartigkeit und Exzellenz im Medienzeitalter. Fragt sich noch, welche Schlussfolgerungen sie daraus hinsichtlich des Zustands unserer Gesellschaft zieht. Nathalie Enig versteht sich ganz klar nicht als Kulturkritikerin, die die Sichtbarkeit als immer wichtigeres Kriterium für Exzellenz in unserer Gesellschaft verurteilen würde. Sie hebt sich damit auch von den Kulturpessimisten ab, die einen Werteverfall beklagen, wie beispielsweise ihr amerikanischer Kollege Richard Sennett in seinem berühmten Buch Die Tyrannei der Intimität, einen Werteverfall, den Richard Sennett darin sah, dass heute alles und jeder ins mediale Scheinwerferlicht gezerrt und dort allenfalls auch zerstört wird. Im Gegenteil, sagt Nathalie Enig, dass man den medialen Promi-Kult kritisiert, bestätigt, dass bestimmte Werte weiterhin sehr präsent sind. So wird auch von Prominenten nach wie vor ein gewisser Leistungsausweis gefordert, und die schiere mediale Präsenz kann andere Gründe für Berühmtheit auf lange Frist nicht ersetzen. Wie man an den ziemlich rasch verglühenden Pseudoprominenten aus den inflationären Castingshows sieht. Mit Prognosen ist Nathalie Enig als Wissenschaftlerin vorsichtig. Die Soziologin hat während der langen Vorbereitungszeit für ihr Buch über die Sichtbarkeit gemerkt, welch enorme Rolle technische Veränderungen der Medien spielen, und das wird wohl auch künftig so bleiben.
Ce que ça va devenir dans l'avenir, c'est très difficile à pronostiquer parce que tout ce phénomène a été entièrement créé par des innovations technologiques.
Die ganze Entwicklung, sagt sie, war technikgetrieben. Vor 20 Jahren hätte doch niemand geglaubt, dass das Internet eine derart wichtige Rolle spielen würde. Und Ähnliches gilt für die Fotografie im 19. oder den Film im 20. Jahrhundert.
Je crois que dans ce domaine où la technologie est si importante, je ne peux absolument pas savoir ce qui va se passer avec l'avenir de la visibilité.
Und die kommenden Bücher von Nathalie Enig?
Et les livres suivants seront tous consacrés à la question des valeurs, dont le livre sur la visibilité est un des premiers jalons.
Die höchst produktive französische Soziologin wird sich wiederum der Analyse der Gegenwartskunst zuwenden. Es wird um die einschneidenden Veränderungen der Kunstszene im letzten Jahrzehnt gehen. Und vor allem will sie sich einer Soziologie der Werte widmen. Auch hier sind von Nathalie Enig allerdings keine moralisierenden Traktate mit beigefügter Handlungsanweisung zu erwarten. Vielmehr darf man auf detaillierte Analysen gespannt sein, die, wie in ihrer Studie zur Sichtbarkeit, einen kritischen und distanzierten Blick auf das gesellschaftliche Räderwerk der Gegenwart werfen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.